The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 24. Juli. Es sind die ersten großen Proteste in der Ukraine seit Beginn des Krieges, die sich nicht gegen den Aggressor wenden, sondern gegen den eigenen Präsidenten. Volodymyr Zelensky steht in der Kritik, im Inland und im Ausland. Der Mann, der immer im olivgrünen Pullover vor die Kameras tritt und dessen Karriere vom Fernsehkomiker zum tapferen Kriegspräsidenten die Menschen fasziniert, muss sich plötzlich rechtfertigen. Was ist passiert? Der Präsident hat die Autonomie ukrainischer Antikorruptionsbehörden eingeschränkt. Das Zweckentfremden von öffentlichen Geldern gilt als großes Problem in der Ukraine. Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine, NABU, und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft SAPO wurden jetzt quasi entmachtet. Nun kontrolliert der Generalstaatsanwalt dank eines neuen Gesetzes mit der Nummer 12414 diese Behörden. Der Generalstaatsanwalt wird vom Präsidenten ernannt. Zelensky gewinnt dank des Gesetzes weiter an Macht. Als Grund für all das nennt Zelensky das Ausschalten von russischer Einmischung in die Antikorruptionsbehörden. Zitat: Alles muss von russischem Einfluss gereinigt werden. Zitat Ende. Was das für ein Einfluss ist, sagt er nicht. Das zieht Kritik nach sich, nicht nur auf den Straßen von Kiew und anderen Städten. So wird die Unabhängigkeit von Ermittlungen ausgehebelt, so die Kritik. Auch Transparency International spricht von einem Versuch der Demontage des Systems zur Korruptionsbekämpfung. Der Sicherheitsexperte Nico Lange sagt bei Welt TV:
Jetzt ist die Frage des russischen Einflusses auf ukrainische Institutionen und der Unterwanderung durch russische Geheimdienste eine sehr schwierige Frage. Aber ich habe den Eindruck, Präsident Zelensky und seine Partei haben da überzogen mit diesem neuen Gesetz und müssen das korrigieren, weil ansonsten die falschen Leute Argumente in die Hände kriegen in Bezug auf die Ukraine.
Auch der deutsche Außenminister kritisiert auf X die Aktion und schreibt, Zitat, das belastet den Weg der Ukraine in die EU. Zitat Ende. Dazu postet Johann Wadepfuhl ein Foto, das ihn mit den beiden Leitern der betroffenen Behörden NABU und SAPO zeigt. Fazit: Zelensky muss die Zweifel an seiner Politik schnell ausräumen, um das Vertrauen der eigenen Bevölkerung zu erhalten und auch das Vertrauen der Unterstützer wie der EU und der USA. Die Kritiker von weiteren Ukraine-Hilfen hätten sonst ein leichtes Spiel, quer zu schießen und Zweifel an seiner Person zu schüren. Der große Gewinner dabei wäre am Ende nur der Kreml. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Soziologe Armin Nasseh spricht über die Vertrauenskrise der Politik und die Situation von Schwarz-Rot nach der abgeblasenen Richterwahl.
Die neue Regierung ist eigentlich in genau der gleichen Situation, wie die Ampelregierung vorher war.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen von Alphabet. Ein Museum sucht Schätze aus der ehemaligen DDR und ein neues Kino-Remake ist für mich jetzt schon Mission Impossible. Nach der geplatzten Verfassungsrichterwahl rund um die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf herrscht große Unruhe bei Schwarz-Rot. Weder SPD noch Union wollen aufeinander zugehen. Das tut den Parteien nicht gut. Die Union hat laut Forsa seit Anfang Juli rund 3% verloren, von 28% auf aktuell 25%. Damit ist sie jetzt gleich auf mit der AfD. Es knirscht in der Koalition. Eine Koalition, die angetreten war, um eine bessere Politik und weniger Streit zu machen als die Ampel. Was das bedeutet, das erzählt uns heute Morgen der Soziologe Dr. Armin Nasseh. Nasseh forscht auf den Gebieten der Kultursoziologie und der politischen Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrats. Mit meinem Kollegen Nils Heisterhagen hat er über das mangelnde Vertrauen der Wähler in die Politik gesprochen und darüber, wie kompliziert es ist, dieses Vertrauen wiederherzustellen.
Herr Nassé, schön, dass Sie zum Interview da sind. Freut uns wirklich sehr. Sie hatten ja auch schon letztens bei uns den Beitrag geschrieben über die Vertrauenskrise in der deutschen Politik. Nach den letzten 2 Wochen, ist diese Vertrauenskrise aus Ihrer Sicht noch weitergegangen? Oder wie beurteilen Sie die letzten 2 Wochen im politischen Berlin, auch mit Blick auf die viel diskutierte Richterfrage?
Ja, also eine interessante Frage ist ja doch wahrscheinlich, wer eigentlich was wahrnimmt. Also ich habe letztens eine Umfrage gesehen, ich kann es jetzt nicht genau lokalisieren, wo es war. Da sagte ein relativ großer Anteil, man müsste das nochmal nachgucken, dass sie sich für diese Richterwahlfragen gar nicht so richtig interessieren. Also das scheint irgendwie, sagen wir mal, bei den nicht ganz so nah lokalisierten Beobachtern gar nicht so eine große Rolle zu spielen, aber innerhalb des politischen Systems, und man könnte sagen, bei denen, die gewissermaßen das Politische von nahem beobachten, ist es im Moment natürlich eine ganz schwierige Situation, an der sich eine ganze Menge zeigt. Man kann jetzt viel darüber reden, dass handwerkliche Fehler gemacht wurden, worüber ich mich ehrlich gesagt wirklich wundere, das muss man schon sagen, dass man so stümperhaft mit den Dingen umgeht, das ist mir schon irgendwie schleierhaft, aber es ist ja doch so, dass sich darin womöglich etwas anderes zeigt. Also ich bin ja sozusagen ein Soziologe und interessiere mich viel weniger für einzelne Akteure als für die Dynamik von Themen und für die Dynamik von Begriffen, die Dynamik von semantischen Figuren und Formen. Und was wir zurzeit erleben, das ist schon eine Eskalation von bestimmten, man könnte sagen, Kritikformen am politischen System oder ich würde eher sagen, an den eingeführten Debatten, die wir haben. Man sagt jetzt immer, das ist so ähnlich wie das, was in den USA passiert, aber das ist halt etwas, was auch in anderen Ländern passiert, dass man sozusagen eine nochmal eine Schleife macht und das gesamte System eigentlich in Frage stellt. Also wenn man es ironisch formuliert, habe ich manchmal das Gefühl, die reden eigentlich wie die K-Gruppen in den 70er Jahren, die auch hinter jedem Baum eine Verschwörung und einen bösen Akteur und eine merkwürdige Strategie vermuten, nur hatten die niemals die Chance auf irgendeine Massenbasis. Das war sozusagen ein kleiner Teil von Verrückten. Also ich meine, man weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber die spielten eigentlich nie eine Rolle. Zurzeit haben wir es damit zu tun, dass ein Viertel der Bevölkerung für diese Dinge sehr zugänglich ist. Und das ist das, was mich im Moment wundert. Und ich glaube nicht, dass man das einfangen kann, indem man sozusagen jetzt im Falle der CDU-CSU-Fraktionsleitung besser agiert hätte oder bestimmte konkrete Entscheidungen anders getroffen hätte, also zum Beispiel eine andere Richterin vorgeschlagen hätte. Das ist zurzeit eine Dynamik, die hat eine Eigendynamik entwickelt und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht.
Sie hatten, wie gesagt, ja schon vor ein paar Wochen eine Vertrauenskrise bei uns in einem Gastbeitrag attestiert. Meine Frage, kommen wir gar nicht mehr aus dieser Vertrauenskrise heraus, weil wir jetzt in Anführungsstrichen nur über Kleinigkeiten wie eine Richterwahl so streiten?
Ja, also der Soziologe würde ja Vertrauen definieren als eine Form, die... Also Vertrauen ist eine Form, bei der wir darauf verzichten, uns jedes Detail genau angucken zu müssen. Also wenn ich in ein Lufthansa-Flugzeug steige, dann will ich nicht alle Zertifikate aller Ersatzteile, die in den letzten halben Jahr in das Flugzeug eingebaut worden sind, sehen. Ja, in so einer Situation sind wir gerade. Also wie Sie richtig sagen, es sind eigentlich operative Kleinigkeiten. Also eine Bundesverfassungsrichterwahl ist keine Kleinigkeit, aber operativ ist es normalerweise ein Nebengeschäft, das geräuschlos abläuft. Solche Dinge laufen im Moment nicht geräuschlos ab, weil die Leute genau drauf gucken. Und das ist ein sehr, sehr deutlicher Indikator dafür, dass man gewissermaßen mit relativ wenigen Mitteln Misstrauen schaffen kann. Also diese, ich würde ja sagen, obsessive Vorwurf, das sei eine Strategie der SPD, um gewissermaßen zu putschen, die auch von einem Verfassungsrechtler übrigens lanciert worden ist aus Augsburg. Das ist so absurd, aber es funktioniert im Moment. Also man wäre wahrscheinlich vor kurzem ausgelacht worden dafür, wenn Leute solche Dinge in der Öffentlichkeit diskutieren würden. Aber zurzeit funktioniert das. Und da man auf jedes Detail guckt und in jedem Detail fast alles aufgehoben ist, kann man tatsächlich von einer Vertrauenskrise sprechen. Vertrauen würde heißen, wenigstens das latente Gefühl zu haben, dass die Eliten, also diejenigen, die entscheiden sollen, die Dinge wenigstens einigermaßen im Griff haben. Das lässt sich im Moment tatsächlich vollkommen in Frage stellen.
Also haben wir es auch ein bisschen mit Elitenversagen zu tun?
Ja, das sagt man dann immer, Elitenversagen. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann, dass es ein Elitenversagen ist. Es ist aber, also Eliten funktionieren ja nur in einem Umfeld. Ja, also man kann jetzt irgendwie den alten Böckenförde wieder mal auspacken und sagen, also die Eliten müssen etwas tun, was sie selber nicht garantieren können. Ja, also man muss ihnen gewissermaßen Kompetenz zuschreiben. Als Soziologe weiß ich ziemlich genau, dass es niemals um wirkliche Kompetenz geht, sondern um Kompetenzzuschreibung. Also die klassische, ich meine, da kennen Sie sich wahrscheinlich noch besser aus, die klassische Form eigentlich politischen Vertrauens hat ja immer damit zu tun, dass man im Hinblick auf ganz bestimmte politische Programmatiken den Akteuren vertraut, die ungefähr so das vertreten, was man selber vertritt. Ja, also eine sozialdemokratische oder eine christdemokratische Denkungsart denkt sich unterschiedliche Formen von Eliten aus, die miteinander kompatibel sind. Das war mal sozusagen der Goldstandard der Bundesrepublik. Und das ist im Moment tatsächlich weg. Also das ist in der Tat, ob das ein Versagen ist, ist die Frage. Also die Eliten auszuwechseln scheint ja nicht so viel zu helfen, wie wir nach einem Regierungswechsel jetzt gesehen haben. Also die neue Regierung ist eigentlich in genau der gleichen Situation, wie die Ampelregierung vorher war. Womit ich nicht sagen würde, dass die politischen Entscheidungen zum Teil falsch waren und dass man natürlich irgendwie alles Mögliche inhaltlich kritisieren kann. Das ist das Normale am politischen Geschäft. Das macht man natürlich immer. Aber zurzeit gelingt es eigentlich bei jedem Thema, die Gesamtkompetenz in Frage zu stellen. Das sagen Umfragen übrigens auch sehr, sehr deutlich. Wenn man sowohl nach den Personen als auch nach den Parteien fragt, dann kommt eigentlich fast niemand gut weg. Auch nicht die AfD übrigens, die man ja angeblich aus Protest wählt. Niemand wählt die, weil man die für kompetent hält.
Herr Nassé, vielleicht nochmal zum Thema Vertrauen zurück. Wenn ich mich recht erinnere, hat der bekannte Soziologe Niklas Luhmann immer gesagt, Vertrauen ist sowas wie eine Vorleistung. Yeah. Das heißt, man braucht ja eine gewisse Art von Zukunftszuversicht, um diese Vorleistung überhaupt geben zu können. Und meine konkrete Frage jetzt an Sie ist, hat das also auch ein bisschen was mit Misstrauen einfach zu tun, was wir gerade erleben? Also sowohl in die Akteure, mit denen man zu tun hat, als auch, dass man eben einen gewissen Zukunftsoptimismus generell verloren hat.
Yeah. Also Vertrauen richtet sich natürlich immer auf die Zukunft, ja. Also Vertrauen würde heißen, Herr Heisterhagen hat mir versprochen, dass etwas Bestimmtes passiert. Und dann vertraue ich. Das wird wahrscheinlich so passieren. Wenn er das sagt, dann wird er das machen. Und wenn er sagt, dass es gelingt, dann wird es wahrscheinlich auch gelingen. Also Luhmann nennt das, wenn Sie schon Luhmann zitieren, hier einen Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Also ich blende alle Komplexität aus, die mich zweifeln ließen, dass ich ihnen die Kompetenz zuschreibe, dass sie das machen können. Und das Gegenteil ist dann in der Tat Misstrauen. Also Misstrauen würde heißen, ich rechne eigentlich mit dem Schlimmsten. Also ich rechne damit, dass ihr Konzept falsch ist, dass sie es falsch angehen, dass sie die falschen Partner haben und dass sie wahrscheinlich auch noch eine Agenda haben, die sie mir nicht verraten und das ist eine schlechte Agenda. Also um es ganz übertrieben zu formulieren, wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, dann ist eigentlich diese Verdachtshermeneutik überall geradezu explosiv zurzeit zu beobachten, während wir also in der empirischen Sozialforschung dieses interessante Zufriedenheitsparadox beobachten können, dass die Menschen doch das Gefühl haben, dass sie mit ihrem eigenen Leben relativ klarkommen, also ein Vertrauen haben in die eigenen Fähigkeiten, in diejenigen, mit denen sie am jeden Tag zu tun haben, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Familie, in der Nachbarschaft, da geht das so einigermaßen, aber das Allgemeine, das ist sozusagen unter Verdacht und man bekommt einen sehr, sehr schlechte Noten. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es ein allgemeines Misstrauen in der Tat gibt. Eine Verdachtshermeneutik habe ich das gerade genannt.
Wie kommt man da wieder raus? Das ist die Frage. Also muss man beim Wirtschaftswachstum abliefern? Muss man solche Wahlen wie die Richterwahlen geräuschlos über die Bühne kriegen? Also wo schafft man jetzt den Turnaround?
Ja, also die übliche Antwort darauf ist ja, man muss liefern. Ja, das sagen ja sozusagen alle, so eine Art Lieferando-Idee. Die Politik muss jetzt die Probleme lösen und dann wird alles gut. Und das sehen wir ja, dass es erstens mit der Problemlösung nicht so einfach funktioniert. Also politische Probleme werden nicht von heute auf morgen gelöst. Ja, die Union hat einen Wahlkampf gemacht, in dem sie eine Deckungslücke von 100 Milliarden Euro hatte. Und ihre These war, die 100 Milliarden Euro werden dadurch gedeckt, dass wenn ihre Politik Erfolg hat, man das damit gegenfinanzieren kann. Also abgesehen davon, dass das nicht funktioniert, würde es, wenn es funktionieren würde, nach 3, 4 oder 5 Jahren funktionieren. Damit kann man kein Vertrauen herstellen. Das ist auch nicht das, was man Lösung nennt. Oder wir schieben jetzt an den Grenzen Personen ab, ne, wir schieben die nicht ab, sondern wir machen die Grenzen zu, dass die Leute nicht reinkommen, oder schieben einige Leute ab und denken, dass damit eigentlich die Integrationssituation in der Gesellschaft gelöst ist, was schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Also ich will jetzt nicht der Diagnose selber das Wort reden, dass die Probleme eigentlich nicht lösbar sind, aber zu glauben, wenn wir jetzt nur die richtigen Konzepte umsetzen, dann wird es schon, das glaube ich nicht. Wir haben gerade über Vertrauen gesprochen. Wahrscheinlich muss man schon irgendwie Leute haben, die in der Lage sind, so etwas wie eine Art von Vertrauensvorschuss sich zu verdienen. Und zwar dadurch, dass man irgendwie zumindest das Gefühl hat, dass sie wissen, was sie tun. Und das ist im Moment ganz schön schwierig. Ich meine, man kann als Union einen Wahlkampf machen, indem man sagt, die Schuldenbremse ist sozusagen sakrosankt, und stellt dann fest, dass man es doch machen muss. Dass CDU-Anhänger damit überfordert sind, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Oder man sagt, wir machen ab jetzt professionelle Politik, und dann stellt man fest, dass bestimmte Wahlen im Bundestag nicht richtig funktionieren. Also von der Kanzlerwahl bis zu diesen Geschichten. Man verspricht, dass man sozusagen personell die Dinge jetzt auf den richtigen Weg bringt, und hat dann also an verschiedenen Politikfeldern, man könnte das ja mal durchgehen, nicht das Gefühl, dass da sozusagen eine Aufbruchstimmung herrscht. Ich glaube, dass man muss sozusagen klassisches politisches Handwerk haben, gewissermaßen diesen Vorschuss, das fand ich sehr schön, wie Sie das gerade formuliert haben, diesem Vorschuss irgendwie eine ästhetische Form zu geben. Der Einzige, der das ein bisschen hinkriegt im Moment, ist interessanterweise derjenige, dem ich das vorher am wenigsten zugetraut hätte, nämlich der Kanzler selber. Das finde ich echt interessant.
Das Gespräch ging noch weiter. Wir haben es für Sie aufgeschrieben. Die Schriftversion lesen Sie auf thepioneer.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. For Pioneers Only.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuen Zahlen von Alphabet in aller Munde, und unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwed, hat alle Details für uns. Also schalten wir in die USA und sagen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, der Mutterkonzern von Google hat im zweiten Quartal mit starken Zahlen überzeugt. Der Umsatz legte um 14% zu, und auch der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen. Besonders stark war, die Werbeeinnahmen stiegen um über 10%. Bei YouTube lagen sie sogar klar über den Schätzungen. Auch das Cloud-Geschäft wächst kräftig mit einem Plus von 32% im Jahresvergleich, vor allem dank neuer Großkunden wie OpenAI. Die Anleger reagierten auch positiv, die Aktie legte nachbörslich um bis zu 3% zu. Gleichzeitig kündigte Alphabet aber an, die Investitionen deutlich hochzufahren, von bisher geplanten 75 auf jetzt 85 Milliarden Dollar im laufenden Jahr. Grund ist die wachsende Nachfrage im Bereich KI, insbesondere bei Cloud Services und der Gemini KI App, die inzwischen 450 Millionen monatliche Nutzer zählt. Auch Google Search bleibt trotz wachsender KI-Konkurrenz stark. Über 2 Milliarden Menschen nutzen mittlerweile die KI-gestützten AI-Overviews. Allerdings steigen auch die Kosten, die Ausgaben legten um 20% zu. Aber unterm Strich würde ich sagen, Alphabet geht super, und der Konzern investiert massiv in seine KI-Zukunft. Ist auch ein starkes Signal insgesamt für die Tech-Branche, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Einen Film wie Die nackte Kanone im Jahr 2025 zu kopieren ohne Leslie Nielsen, den Godfather des Slapsticks. Das geht nicht. In der Neuauflage, die jetzt ins Kino kommt, sind zwei tolle Schauspieler zu sehen. Pamela Anderson und Liam Neeson. Der spielt den Cop Frank Drebin Jr., also den Sohn des Polizeidetektivs, den Leslie Nielsen mal dargestellt hat. Aber der Trailer bestätigt, was man sich schon denken kann. Liam Neeson ist cool, aber nicht unbedingt witzig.
Drebin, die Bankräuber, die Sie auf die Intensivstation befördert haben, wollen die Stadt verklagen.
Seit wann müssen sich Cops an das halten, was im Gesetz steht?
Das Original Leslie Nielsen ist nicht zu imitieren. Der Kanadier mit dem weißen Haar hat eben eine hohe Kunst beherrscht. Er konnte den größten Klamauk und Quatsch vor der Kamera veranstalten, ohne im geringsten die Miene zu verziehen. Er hat todernst geblickt, während er sich Ende der 80er durch alle drei Teile der Filmreihe chaotisiert hat. Er ist gestolpert, hat alles umgeschmissen, Unfälle gebaut, alles falsch verstanden. Er war der Großmeister des Slapsticks. Schräg, skurril und witzig.
Nachdem ich die Wäsche zusammengelegt hatte, nahm ich mir die Carlson-Klinik vor. Bei jedem verdeckten Einsatz ist es wichtig, eine idiotensichere Tarnung zu haben. Ich hatte keine Ahnung, ob Tanja mich wiedererkennen würde. Darum hatte ich mir zur Tarnung eine Brille aufgesetzt und meine Nase rot gerieben.
Jetzt kommt also das Remake. Bestimmt wird es ein Erfolg und in Hollywood werden die Kassen nur so klingen. Nur kann man vieles kopieren, aber nicht den gottgegebenen Unsinn eines Leslie Nielsen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein Museum ehemalige DDR-Bürger aufruft, ihre Keller und Dachböden durchzustöbern. Denn das DDR-Museum in Berlin ist auf der Suche nach vergessenen Alltagsgegenständen aus dem Osten. Die Fundstücke sollen in einer Art Zeitkapsel-Ausstellung ein zweites Leben erhalten. Der Alltag in der DDR soll wieder greifbar werden, mit Gegenständen, die mal in den Küchen, Badezimmern und Wohnzimmern der Menschen standen. Willkommen ist alles, was den Alltag von damals spürbar macht. Besonders gefragt sind Dinge, die schon in der DDR schwer zu bekommen oder besonders begehrt waren. Alte Speisegewürze, Wofa-Sept-Flaschen, der legendäre Kaffeemix oder sogar Immunatampons. Was banal klingt, erzählt in Wahrheit viel über die Kreativität und Lebensrealität, aber auch die Mangelwirtschaft von damals. Und während das Museum um ein Durchstöbern des Hauses bittet, haben wir unsere Pioneers gebeten, ihre Erinnerungen zu durchstöbern. Was war das Lieblingsprodukt aus der Zeit, was damals ein Must-Have war und was ihnen heute fehlt? Wir haben gefragt, sie haben geantwortet.
Hi, ich bin die Jeanette aus Ost-Berlin und ich vermisse ein bisschen die Römerlatschen, also gar nicht so als Schuh, aber egal, wo man unterwegs war, man wusste immer, wer aus der DDR, aus der Heimat sich gerade am Balaton oder in Bulgarien bewegt. Man hat sich immer gleich erkannt. War irgendwie lustig.
Also ich vermisse am meisten die Schulmilchtüten, die es damals in der Schule gab. Das waren so pyramidenförmige Tüten, die man an einer Ecke aufgeschnitten hat und einen Strohhalm reingesteckt hat. Das vermisse ich am meisten. Die gab es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube Vanille, Schoko und Erdbeeren.
Also ein Ostprodukt, was ich so ein bisschen vermisse, sind die Mosaikhefte von Hannes Hegen mit den Dicke Ducks bzw. später mit den Awafax. Weil man musste jedes Mal mindestens einen Monat warten, bis ein neues kam und dann war es auch immer gar nicht so einfach, die zu kriegen. Aber wenn man sie hatte, war es cool.
Ich vermisse an der ehemaligen DDR ein Produkt besonders und das sind die Kirschbomben. Die gab es im Delikatladen. Das waren Lebkuchen mit einer ganz, ganz leckeren Kirschfüllung in der Mitte. Die war gigantisch und es gibt heute ähnliche Produkte, aber die kommen alle lange an diese Kirschbomben aus dem Delikatladen nicht heran.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns heute mit einer kleinen Zeitreise in den Osten mit dem Sonderzug nach Pankow.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen nostalgischen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen. Dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der